Hi, ich bin Jenny von Wenn Liebe wehtut und ab sofort hast du die Möglichkeit, sogar mit mir persönlich zu telefonieren. Wenn du Näheres dazu wissen möchtest, dann hör dir doch unbedingt mal Folge 29 an oder schau hier in die Podcast-Beschreibung. Da findest du einen Calendly-Link und dort kannst du direkt kostenlos ein Gespräch mit mir buchen. Ich freue mich, auch mal persönlich mit dir zu sprechen. Wenn Liebe wehtut. Herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe, die insgesamt 3 Folgen beinhalten wird. In den vergangenen Folgen habe ich ja sehr viel über meine ganz persönlichen Gedanken zu unglücklichen Beziehungsdynamiken gesprochen. Ich wollte es aber doch noch genauer wissen und habe mich mal wieder auf die Suche nach guter Literatur zum Thema gemacht. Heute wird es also wieder mal ein wenig wissenschaftlicher, denn ich habe tatsächlich ein spannendes Buch der leider schon verstorbenen Therapeutin Susan Forward »Liebe als Leid« gelesen. Es trägt den Untertitel »Warum Männer ihre Frauen hassen und Frauen gerade diese Männer lieben«. Und die spannendsten Erkenntnisse hieraus möchte ich euch heute und in den nächsten beiden Folgen ein bisschen näher bringen. Was ich richtig krass finde, ist, dass dieses Buch von 1989 ist, es aber trotzdem exakt die gleichen Themen behandelt, die auch in der aktuellen Zeit in Beziehungen eine zentrale Rolle spielen. Aber natürlich alles ganz klassisch noch am Mann-Frau-Beispiel. Es kann also gut sein, dass ihr manches vielleicht schon kennt, aber ich denke, es gibt Dinge, die kann man gar nicht oft genug hören. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Freude beim Hören dieser Folgen und ganz viele Aha-Momente, so wie ich sie selbst auch hatte. Susan Forward war, wie gesagt, eine amerikanische Psychotherapeutin und sie hat in ihren hunderten Gesprächen festgestellt, wie viele Frauen unter ihren Beziehungen leiden und stellt in diesem Buch einige Beispiele und Lösungsansätze ihrer Therapie vor. Zu Beginn des Buches erzählt sie direkt von Nancy, die eigentlich wegen ihrem stetig abnehmenden Selbstbewusstsein und Selbstwert zu ihr kam. Natürlich erzählte sie auch von ihrem Mann Jeff, einem erfolgreichen Anwalt, den sie als den Traummann schlechthin beschrieb. Nancy fühlte sich im Laufe der Jahre immer wertloser an seiner Seite und ließ sich total gehen. Sie hatte immer wieder Angst, ihn zu verlieren und dass er eine bessere finden würde. Aber was führte zu dieser drastischen Veränderung in der Ehe und was passierte mit der ursprünglich selbstbewussten, starken Frau? Auch Susan wollte es genauer wissen und fragte Nancy, die antwortete: Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich an Jeff stört, ist, dass er so leicht explodiert. Und jetzt ergab sich plötzlich ein ganz anderes Bild der Ehe, denn jetzt beschrieb sie alle möglichen demütigenden Szenen, die sich zu Hause abspielten. Wie sie immer wieder angeschrien und abgewertet wurde, wie Jeff alles für sie entschied und wie selbstsüchtig er sein konnte. Und jetzt war Susan gleich doppelt betroffen, denn als sie Nancy sagte, dass dies so gar nicht nach einem liebevollen Ehemann klang, stellte sie fest, dass ihre eigene Beziehung ähnliche Dynamiken aufwies. Ihr eigener Mann gab ihr an allem die Schuld. Und genau deshalb untersuchte sie von nun an genauer, was sich in ihrer eigenen Ehe und den Beziehungen ihrer Klientinnen abspielte und warum das Verhalten der Männer häufig von liebevoll und charmant zu grausam wechselte. Der Autorin ist auch bewusst, dass eine Ehe immer 2 Seiten hat und sie beriet auch einige der Partner. Dennoch stellte sie fest, dass es eben hauptsächlich die Frauen waren, die in diesen Beziehungen litten. Susan fing an, mit anderen Therapeuten über das von ihr entdeckte Muster zu sprechen und scheinbar kannten alle diesen Typ von Mann, der jedoch noch nicht klassifiziert worden war. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz anmerken, dass in dem Buch der Schwerpunkt eben auf der Mann-Frau-Beziehung liegt und vieles heute sehr klischeehaft wirken kann, aber natürlich lassen sich alle Erkenntnisse auch auf andere Beziehungskonzepte übertragen. Der Einfachheit halber werde ich aber die Inhalte des Buches so übernehmen, wie sie eben sind. Sie verglich also die beschriebenen Männer mit den ihr bekannten Charakterstörungen. Zunächst mit Narzissten, also sogenannten Menschen, die nicht lieben können, kommt jedoch zu der Erkenntnis, dass die Männer in den untersuchten Beziehungen sich anders verhielten. Diese schienen nämlich sehr wohl intensiv zu lieben und waren in länger andauernden Partnerschaften und sie brauchten Kontrolle mehr als Bewunderung, im Gegensatz zu Narzissten. Dann gab es dann noch die Soziopathen, die andere bewusst benutzten und ausbeuteten, deren Sprache die Lüge und Täuschung war und denen ein Gewissen gänzlich fehlte. Doch die von ihren Klientinnen beschriebenen Männer waren fähig im Umgang mit der Gesellschaft und verhielten sich auch verantwortlich. Ihr destruktives Verhalten betraf fast ausschließlich die Partnerin. Susan überlegte, ob sie irgendeine perverse Lust aus dem Schmerz und Leid gewann, das sie ihren Frauen zufügten. Waren es Sadisten? Einige Therapeuten beschrieben Frauen in schlechten Beziehungen damals als masochistisch, nämlich leidsuchend und genießend. Aber Susan glaubte nicht, dass dies der Grund war, warum sich viele Frauen selbstverleugnend und unterwürfig verhielten, zumal dies bedeuten würde, dass Aggressionen ihnen gegenüber damit gerechtfertigt würden, weil sie das ja genau so wollen. Aber dennoch, diese Männer gewannen aus dem Leid der Partnerin weder sexuelles noch emotionales Vergnügen, so wie ein Sadist. Hier war es eher so, dass diese Männer sich durch das Leiden der Partnerin sowohl bedroht als auch verärgert fühlten. Susan kam also zu dem Entschluss, dass diese Männer in keine psychologische Kategorie passten. Sie schienen innig und intensiv lieben zu können, taten aber alles, um die Frau zu zerstören, die sie so sehr liebten. Ihr war klar, dass Verhalten und nicht Worte eine Wirklichkeit definieren. Aber wieso behandelt man jemanden dann so, wenn man ihn wirklich liebt? Behandelt man so nicht eher jemanden, den man hasst? Susan bezeichnete diese Männer deshalb letztlich als Misogynisten, zu Deutsch Frauenhasser. Bitte denkt dran, wenn ich in den Folgen jetzt in Zukunft auch das Wort Frauenhasser benutze, ist es nicht meine, sondern Susans Bezeichnung für die von ihr typisierten Männer. Und sie spricht im weiteren Verlauf von sogenannten misogynistischen Beziehungen. Das stammt aus dem Griechischen und Miso bedeutet nämlich hassen und Gyne ist die Frau. Heute würde man wahrscheinlich eher toxische Beziehungen dazu sagen. Und ihre ganz eigene Ehe beschrieb sie als Paradebeispiel. Sie sagt, je häufiger mein Mann mich lieblos und selbstsüchtig nannte, umso mehr versuchte ich ihn zu besänftigen, mit Entschuldigung, Kapitulation und bewusste Sabotage meiner Karriere. Ich hatte unsere Ehe als fröhliche, kraftvolle Person begonnen und jetzt, 14 Jahre später, war ich ängstlich und oft den Tränen nahe. Ich erkannte, dass ich mich in einer Weise verhielt, die ich selbst nicht ausstehen konnte. Ich nörgelte und kritisierte ständig an ihm herum oder zog mich in ein beleidigtes, wütendes Schweigen zurück, anstatt meine Gefühle über die Beziehung offen auszudrücken. Durch die Arbeit mit ihren Klienten erkannte sie, dass sie die Hilfe von außen brauchten, zu der Susans Mann jedoch nicht bereit war. Sie erkannte schmerzhaft, dass sie die Ehe so jedoch nicht aufrechterhalten konnte, ohne sich selbst weiter aufzugeben. Ihre Trauer über den Verlust dauerte lange, aber zeitgleich entwickelte sich ihr Leben und ihre Karriere in eine wundervolle Richtung und sie begann, dieses wichtige Thema weiter zu untersuchen und in die Welt zu tragen. Im ersten Teil des Buches, der auch Schwerpunkt in diesem ersten Teil dieser Podcast-Reihe sein wird, beschreibt Susan Forward, wie diese destruktiven Beziehungen funktionieren, also den gesamten Weg von den romantischen Anfängen bis hin zur Verwirrung und dem vielen Leid, das Frauen ertragen. Sie versucht zudem Erklärungsansätze zu finden, warum diese Männer sich so verhalten und warum Frauen lernen, diese schlechten Behandlungen zu akzeptieren. Wenn euch das interessiert, dann solltet ihr definitiv auch den zweiten Teil dieser Podcast-Reihe hören. In der dritten und letzten Folge stelle ich euch dann die Techniken und Methoden vor, die sie in ihren Therapiesitzungen selbst angewandt hat und die euch dabei helfen sollen, euch selbst besser zu schützen. Natürlich kann ich euch nicht das ganze Buch im Detail hier wiedergeben, aber ich werde versuchen, die spannendsten Erkenntnisse hier für euch zusammenzufassen und diese auch anhand von Beispielen zu erklären. Das Buch ist leider auch nicht mehr so einfach im Handel erhältlich, falls ihr es selbst lesen wollt, obwohl es damals ein Bestseller war. Ich habe es auch nur mit Glück gebraucht erwerben können. Die verlangten Preise sind nämlich teilweise echt krank. Aber naja, ihr habt Glück, ihr habt jetzt hier meine Zusammenfassung. Susan fing also an, die Beziehung ihrer Klientin genauer zu untersuchen und erzählt, dass alle ihr von den romantischen Anfängen ihrer Beziehung oder Ehe berichteten. Sie alle waren irgendwann mal im siebten Himmel und der jeweils andere der absolute Traumpartner. Allerdings sieht sie genau in diesem Wirbelsturm des Verliebtseins auch die große Gefahr, nämlich dann, wenn alles sehr, sehr schnell geht. Heute würden wir wahrscheinlich von Lovebombing sprechen. Wir alle kennen das Gefühl von Achterbahnfahren. Es ist ein Gefühl von Erregung und Gefahr. Es ist schnell, aufregend und vielleicht auch riskant. Sobald das Gefühl von sexueller Intimität dazukommt, wird das Tempo und die Intensität sogar noch verstärkt. Aber ein neuer Partner bringt zahlreiche Eigenschaften mit, die unser Leben beeinflussen. Und es braucht eben Zeit, um all diese Facetten kennenzulernen und auf gesunde Art und Weise Vertrauen, Offenheit und Aufrichtigkeit entwickeln zu können. Wenn die Kennenlernphase allerdings zum Raketenstart wird, wird unsere Wahrnehmungsfähigkeit so stark beeinträchtigt, dass wir gar nicht mehr erkennen, wenn irgendwas unser Idealbild des anderen stört. Unser Fokus liegt allein auf dem Gefühl, das der andere uns gibt und nicht darauf, wie der Mensch wirklich ist. Und weil wir uns dann so unglaublich gut fühlen, muss der andere ja unglaublich gut für uns sein. Mir erzählte eine Hörerin mal, dass ihr Partner sie schon gleich am Anfang belogen hatte. Er wohnte nämlich zu dieser Zeit noch bei seiner Frau und das allein hätte Warnung genug sein müssen, aber sie wollte das nicht sehen. Sie wollte, dass der Mann ihrer Träume war. Leider ignorieren wir viel zu häufig, was nicht in unser romantisches Bild passt. Heute sprechen wir auch von der Idealisierung des anderen. Es ist ja auch total leicht, Red Flags nicht zu sehen, wenn wir uns in der Gegenwart der Person so unglaublich gut fühlen. Susan erzählt auch von dem krassen Fall einer Frau, die sich in einen Mörder verliebte. Sie erzählte, es sei trotz diesem Fehler der wunderbarste Mann der Welt. Sein Charisma stand für sie absolut im Vordergrund, der Mord dagegen war für sie völlig in den Hintergrund gerückt. Bei diesen misogynistischen Beziehungen, wie Susan sie nennt, sind gerade am Anfang beide Partner übermäßig bemüht, den anderen an sich zu binden. Es ist nicht unüblich, dass dann innerhalb weniger Wochen das Zusammenziehen und Heiratspläne folgen, wo sich jeder andere Mensch fragt, warum diese Eile? Aber es scheint, als hätten beide den Wunsch nach totaler Verschmelzung. Dieses Bedürfnis nach unmittelbarem Einssein scheint der Hauptantrieb für diese Beziehung zu sein. Was beide noch so arg zusammenhält, ist das Rettenwollen des anderen, durch das vor allem eine Frau sich gebraucht und heldenhaft fühlt. Angeblich sind es sogar häufig die starken und karrierebewussten Frauen, die zur Rettung eilen und am Ende in die Tiefe gerissen werden. Nicht selten geraten Frauen an Männer, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben oder arbeitslos sind oder in anderer Form Hilfe benötigen. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen Rettung und Hilfe. Helfen ist eine zeitlich begrenzte Angelegenheit und es spricht natürlich nichts dagegen, jemand in einer schweren Phase unter die Arme zu greifen, der sonst aber auf beiden Beinen im Leben steht. Die Rettung ist dagegen ein dauerhafter Zustand. Hier ist jemand ständig in Schwierigkeiten oder auf Hilfe angewiesen und sieht die Schuld für das eigene Scheitern immer bei anderen oder den Lebensumständen selbst. Und die Dankbarkeit, die Frauen dann häufig für ihre Rettungsmission erfahren, ist dann ihr Beweis für die Liebe und Wertschätzung für all das, was sie tun. Am Ende führt diese Dankbarkeit noch dazu, dass sie als so wunderbar empfunden wird, dass es alles andere dafür entschädigt. Aber nicht alle Frauenhasser wollen nach Susans Erklärung gerettet werden. Viele haben ein intaktes Privat- und Berufsleben und streben vielmehr danach, dass die Frau völlig abhängig von ihnen wird, um eines Tages natürlich auch die Macht in der Beziehung übernehmen zu können. Nach diesem stürmischen und leidenschaftlichen Beginn der Beziehung folgt nicht selten die erste Überraschung oder der Gedanke, dass der Partner vielleicht doch nicht so perfekt ist. Bei den Beispielen im Buch haben die Männer beispielsweise Wutausbrüche, beleidigen die Frauen oder werten diese auf alle möglichen Weisen ab. Es können aber auch erste subtile Verletzungen in Form von Äußerungen sein, wie »Oh, schau mal, die Frau ist aber hübsch«. Was Frauen dann machen, ist, das Verhalten des Mannes zu rationalisieren, also das Unakzeptable akzeptierbar machen. Wir finden gute Gründe für etwas, was uns eigentlich eher Sorgen machen sollte. Wir erkennen die Gefahr, wollen sie jedoch nicht sehen. Ja, er war schon dreimal verheiratet, aber keiner hat ihn so verstanden wie ich. Oder er erzählt schreckliche Dinge über seine Ex-Frau, aber die war ja auch schlimm. Ich weiß ja, dass er viel trinkt, aber er steckt gerade in einer anstrengenden Phase und er wird schon wieder aufhören. Oder ja, er hatte eine schwere Kindheit. Wann immer wir bei der Schilderung von schlechtem Verhalten mit Worten beginnen wie »Er hat das nur getan, weil«, rationalisieren wir. Rationalisierung ist an sich eine menschliche Reaktion und muss nicht immer ein Problem andeuten. Aber sie wird zu einem Problem, wenn man merkt, dass man das unakzeptable Verhalten des Partners immer wieder damit entschuldigt. Natürlich kann es auch mal passieren, dass man den anderen mit einer Aktion verletzt, aber dann entschuldigt man sich und bereut es ernsthaft, dem anderen das angetan zu haben. In gesunden Beziehungen läuft das auch genauso. Und natürlich funktioniert das alles nur so lange, weil es zwischen diesen Rationalisierungen immer wieder ganz tolle und schöne Zeiten gibt, die einen an den Anfang erinnern. Und deshalb glauben wir, die schlechten Phasen sind nur die Ausnahme. so ist der andere ja gar nicht in Wirklichkeit. Ich weiß ja, wie er sonst ist. Eigentlich ist er ein total Lieber. Genau diese Hochphasen nähren unsere Hoffnung, dass doch noch alles gut werden kann. Würde es die nicht geben, hätten wir keine Ausrede mehr zu bleiben. Ständige Entschuldigungen, egal ob jetzt ernst gemeint oder nicht, und lapidare Liebesbeweise vermitteln uns den Eindruck von Liebe. Blöd nur, wenn die Reue nicht lange anhält und sich das Verhalten wiederholt. Und dann fangen die Frauen an, sich an dieses schlechte Verhalten zu gewöhnen und es wird immer schlimmer statt besser. Ganz häufig fangen die Frauen dann an, die Schuld bei sich zu suchen. Wenn er fähig ist, sich so liebevoll zu verhalten, dann muss es ja an mir liegen, wenn etwas schiefläuft. Und genau diese Schlussfolgerung nutzt der Frauenhasser, indem er immer wieder daran erinnert, dass er ja immer so nett wäre, wenn die Frau dies oder jenes tun oder lassen würde. Und jetzt beginnt die Abwärtsspirale. Wir erkennen also plötzlich, dass etwas am anderen nicht stimmt oder uns beunruhigt, versuchen das Ganze zu rechtfertigen und zu erklären und schlussendlich internalisieren und akzeptieren wir die Verantwortung für das Verhalten des anderen. Das Schlimme ist also, nicht nur der Mann gibt der Frau für alles die Schuld, die Frau tut es irgendwann auch selbst. Das heißt, beide schieben ihr die Schuld an allem zu, was in dieser Beziehung schiefläuft. Und jetzt kommt es noch zu einem ganz anderen Dilemma. Die Frau fühlt sich von den Veränderungen in der Beziehung verwirrt und verstört und der Partner erlebt Enttäuschung auf seine Weise, weil ja auch er die Frau anfangs so idealisiert hat. Der Mann glaubt ja auch, die perfekte Frau gefunden zu haben und erwartet natürlich, dass diese sich auch immer so verhält. Frauenhasser erwarten von ihrer Partnerin, dass sie unausgesprochen immer genau weiß, was er denkt und fühlt. Sie muss alle seine Bedürfnisse kennen und natürlich auch priorisiert befriedigen. Er sieht es als Beweis ihrer Liebe und sagt zum Beispiel Dinge wie: Wenn du mich wirklich liebst, dann. Wenn ich dir wirklich wichtig wäre, dann. Du hättest wissen müssen, das. Und wenn sie dem nicht gerecht werden kann, ist sie unzulänglich und die Rechtfertigung für weiteres negatives Verhalten seinerseits. Man könnte fast sagen, diese Art von Männern erwarten von ihrer Partnerin unerschöpfliche, bedingungslose Liebe, Anbetung und Fürsorge. Und wenn sie das nicht tut oder sich dann sogar noch schwach zeigt und weint, ist seine Verachtung Grund genug, die Liebe seinerseits zu entziehen, sie zu beschuldigen oder ihr Vorwürfe zu machen. Es ist wirklich traurig, denn so schön die Frau es anfangs auch fand, von ihm auf ein Podest gehoben zu werden, machte sie gleichzeitig blind für die Tatsache, dass sie gar nicht anders konnte, als zu scheitern. Beide Seiten haben letztlich von Anfang an nicht gesehen, wie der jeweils andere wirklich ist, weil ja alles so schnell und aufregend und romantisch ist. Ist es nicht herrlich, wie wir alle das Drama lieben? Susan Forward bezeichnet all das jedoch erst als den Anfang, als das Austesten seiner Grenzen. Denn wenn die Frau jetzt schon anfängt, das alles zu akzeptieren und hinzunehmen, ist es die indirekte Erlaubnis, genau so weiterzumachen. Auf der anderen Seite glaubt die Frau, zumindest die Frau von 1989, dass sie ihre Liebe damit ausdrückt, dass sie sich ihm nicht widersetzt oder sein Verhalten in Frage stellt. Als kleines Mädchen bekommen wir beigebracht, dass Liebe alles bedeutet. Wir brauchen nur einen Mann, der sich gut um uns kümmert und wir leben glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende. Hier finde ich nicht so ganz, dass es zu unserer heutigen Zeit passt, aber ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass die Kindheit natürlich trotzdem ein entscheidender Faktor ist. In einer misogynistischen Beziehung gibt es nicht wie in gesunden Beziehungen Streitereien, die unter Wahrung von Liebe und Respekt ausgetragen werden. Ich meine, jede Beziehung hat Konflikte, das ist völlig normal. Aber in diesen toxischen Beziehungen sind Diskussionen und Kompromisse eher Fehlanzeige. Hier geht es immer nur darum, dass er die Macht hat. Und schon damals war auffällig, wie selbst erfolgreiche und fähige Frauen ihre Talente und Macht verleugnet haben, um die Liebe und Wertschätzung des Partners zu bekommen. Und da man Menschen aber nicht kontrollieren kann, scheitert auch der Frauenhasser genau daran. Und das führt häufig dazu, dass er frustriert und wütend wird. Dies kann nach Angaben der Autorin sogar bis hin zur körperlichen und verbalen Misshandlung führen. Sie berichtet von Frauen, die Dinge sagen wie: Immerhin schlägt er mich nicht. Worauf sie folgende Antwort gab: Das Ergebnis ist das gleiche. Sie empfinden die gleiche Angst, fühlen sich ebenso wehrlos und leiden eben solche Schmerzen. Welchen Unterschied macht es, ob seine Faust die Waffe ist oder seine Worte? Frauenhasser haben eine Vielzahl an einschüchternden Taktiken, Beleidigungen, erniedrigenden Bemerkungen und anderem bedrohlichen Verhalten, durch das sich die Partnerin unterlegen und hilflos fühlt. Manche zerstören ihre Partnerin durch ständige Kritik und Nörgelei und vermitteln der Frau damit noch, ihr zu helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und anfangs mag die andauernde Kritik noch keinen Schaden anrichten, aber nach und nach wird fast systematisch das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl völlig zerstört. Und solche Formen der seelischen Misshandlung seien ja noch leicht erkennbar, während es andere Formen der Manipulation gibt, die es eben nicht sind. Und hier spricht sie von sogenannten Gaslichttechniken. Ich musste echt schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber ist das nicht krass, dass Gaslighting heute, 35 Jahre später, das Trendwort in Bezug auf toxische Beziehungen ist? Sie erklärt diese Techniken als subtile Manipulation und erklärt das Ganze an einem alten Film, in dem der Hauptdarsteller die Frau mit heimtückischen Techniken in den Wahnsinn treiben will. Beispielsweise nimmt er ein Bild von der Wand und beharrt darauf, dass sie es gewesen wäre. Oder versteckt Schmuck und redet ihr ein, sie hätte ihn verloren. Dieser Film zeigt, wie viel Macht ein Mensch über einen anderen ausüben kann. Der einzige Unterschied zu den Frauenhassern ist, dass diese es in der Regel nicht bewusst machen. Aber auch ich habe diese Techniken schon am eigenen Leib erfahren und nicht nur einmal. Ich glaube, ich könnte ein Buch über alle meine vergangenen Beziehungen schreiben und ihr würdet von Seite zu Seite nur mehr den Kopf schütteln, glaubt mir. Meine Freunde sagen immer, Jenny, dein Leben ist echt eine Soap, das kann nicht real sein. Und ich denke auch oft, krass, was habe ich eigentlich schon alles für eine Scheiße erlebt? Diejenigen, die alle meine Folgen kennen, wissen ja, dass ich sowohl Beziehungen mit Männern und Frauen hatte. Und ich hatte einmal eine 6-monatige, ich will es nicht Beziehung nennen, denn das war es nicht. Eigentlich war es völlig krank. Jedenfalls hat diese Frau ihr komplettes Leben erfunden. Sie hatte nie gearbeitet, aber immer so getan. Mich dann aus der Mittagspause angerufen, von Kollegen erzählt, die es aber niemals gab. Sie hat sich von mir zu Terminen bringen lassen, die es auch nie gab. Und sie hat zum Beispiel mein damaliges altes iPhone geklaut und behauptet, es wäre nie in meiner Wohnung gewesen. Oder ich weiß noch, eines Morgens bin ich aufgewacht und es war ein klatschnasses Handtuch im Bad über meiner Badewanne und ich habe sie gefragt, was sie gemacht hat. Sie meinte nur, sie hätte kein Handtuch benutzt. Ich habe sie mehrfach gefragt, ob sie an Geister glaubt oder was sie bitte denkt, wie das passieren kann, aber sie hat wirklich vehement behauptet, sie hätte damit nichts zu tun. Da ich zu dieser Zeit noch in der Endphase meines Studiums war, hatte ich leider keinen Kopf dafür und habe sehr vieles einfach hingenommen und in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht genauer hinterfragt. Natürlich habe ich es auch mehrfach beendet, aber sie schrieb mir dann hunderte Mails am Tag und ich habe ihr immer weitere Chancen gegeben, um einfach meine Ruhe zu haben. Irgendwann wurde es dann richtig krass und ich musste sie leider auch anzeigen, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Und da ist dann auch rausgekommen, dass sie nicht die Person war, für die sie sich ausgab. Aber naja, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Best-of-Jennys-Horror-Beziehungen-Folge oder so. Mit diesem Gaslighting, wie wir es heute nennen, geht die Einstellung der Frauenhasser einher, dass unangemessenes, entsetzliches Verhalten immer nur eine Reaktion auf die schweren Fehler der Partnerin ist. Die Schuldzuweisungen beginnen sehr früh in der Beziehung und haben aus Sicht des Mannes eine gewisse Schutzfunktion, also vor ihrer eigenen Schwäche. Denn so hat er mit den Problemen der Beziehung ja auch nichts zu tun. Susan Forward erzählt hier von einem ganz krassen Beispiel. Einer Frau, die mit einem Therapeuten zusammen war, der seine Zulassung verlor, weil er sexuelle Beziehungen zu seinen Klientinnen hatte. Er behauptete, er hätte ihnen nur bei ihren sexuellen Verklemmungen geholfen und sie suchte sich sofort einen Job, um die Familie weiter ernähren zu können. Sie übernahm sogar die Schuld und erzählte Susan, wäre ich weiblicher gewesen, hätte er die anderen nie gebraucht. Natürlich wiederholte sie nur das, was der Mann über sie gesagt hatte, aber sie glaubte ihm. Und das hatten wir ja vorhin auch schon, dass in einer misogynistischen oder auch toxischen Beziehung beide Partner der Frau die Schuld geben. Es war auch recht einfach, denn gerade im Bereich der Sexualität war die Frau sehr verletzlich und unsicher und hasste ihren Körper, sodass die Schuldprojektion auf sie gut möglich war. Sie wurde auch als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht und trug schon ihr ganzes Leben die Gefühle von Scham und Schuld in sich, was im Erwachsenenalter dann dazu führt, dass sie sich erst recht minderwertig und unterlegen fühlt. Zusätzlich führte die Annahme der Schuld aus Sicht der Frau zum Beweis ihrer Liebe, genauso wie auch der Verzicht auf andere Handlungen des Partners zu reagieren. Wenn man nämlich auf das toxische Verhalten des Partners erschüttert reagiert oder sogar weint, wird der andere nur noch wütender, da er es als Angriff auf die eigene Person versteht und eben erneut als Beweis für die unfähige Ehefrau, die ja am Ende doch nur eine große Enttäuschung darstellt. Ein weiteres Phänomen, das Susan beobachtete, war der Eingriff und die Einschränkung in das Leben der Frau. Was oft als so niedlich klingt, wie zum Beispiel, ich zähle die Stunden, bis du kommst, bitte lass mich nicht so lange allein, kann sich anhören wie eine total schöne Liebeserklärung, aber es ist traurigerweise nur der Versuch, sie in ihrer Eigenständigkeit zu berauben. Es ist Kontrolle und es ist Eifersucht. Aber nicht die Art von Eifersucht, die wir in der Regel kennen, sondern hier geht es um Besitzen wollen. Alles, was den Machtbereich gefährdet und eine Bedrohung darstellt, muss unterbunden werden. Gerne übt der Frauenhasser Macht auch über finanzielle Kontrolle aus. In einer Beziehung kann dies für manche auch ein Zeichen von Liebe sein. Wenn er viel für mich ausgibt, dann liebt er mich sehr. Es gibt zwei Arten, über Geld Kontrolle auszuüben. Einmal die, ich bringe das Geld nach Hause, also sage ich auch, was geschieht. Oder er ist das unschuldige Opfer der Schikanen anderer Leute und befindet sich immer zwischen Arbeitslosigkeit und finanziellem Chaos, der die Unterstützung der Partnerin braucht. Ganz schlimm ist es natürlich auch, wenn Freunde und Familie dazu benutzt werden, Kontrolle über die Partnerin auszuüben. Manche Frauen schämen sich sogar so sehr oder haben Angst vor den Triaden des Partners, dass sie selbst die Kontakte abbrechen. Häufig werden auch Kinder benutzt, um bestimmtes Verhalten beim anderen zu erzwingen. Kinder in derartigen Beziehungen sind häufig jeder Menge Spannung, Frustration und Wut ausgesetzt. Und wenn sie sehen, wie ihre Mutter zum Opfer wird, werden sie ängstlich und wütend, können das aber genauso wenig zum Ausdruck bringen. Sie werden also selbst zum Opfer. Viele Kinder entwickeln dann psychosomatische Beschwerden, Schulschwierigkeiten, Depressionen oder leiden sogar an Bettnässen und Albträumen. Ältere Kinder entwickeln teilweise selbst ein aggressives Verhalten gegenüber anderen. Kinder in toxischen Ehen bekommen die Schuldvorwürfe und Angriffe unter ihren Eltern mit und lernen so erst gar nicht, wie man mitfühlend und respektvoll miteinander umgeht. Und dann wiederholen sie in ihren eigenen Beziehungen eines Tages vermutlich genau die gleichen Dramen. Aber was hält Frauen so gebunden? Wie werden Männer zu Männerhassern und warum lieben Frauen solche Männer? Genau das erfahrt ihr in Teil 2 dieser Podcast-Reihe. Daher abonniert am besten diesen Podcast, damit ihr diese Folge auf keinen Fall verpasst. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann bitte, bitte lasst mir doch ein bisschen Liebe in Form einer Bewertung da. Einfach bei Spotify unter Informationen kurz auf die Sterne klicken. Es dauert nur 3 Sekunden, tut gar nicht weh, aber damit würdet ihr mir und meinem Podcast wirklich helfen und natürlich auch die Zeit, die ich investiere, ein bisschen wertschätzen. Von Herzen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.